Der Radio Salü Podcast. Das bewegt das Saarland. Mit Jörg Hector.
Als Redakteur in einem Medium, der das Ressort Politik bedient, hat man natürlich viel mit Pressekonferenzen zu tun. Und es gibt in unserem Bereich zwei ganz besondere Pressekonferenzen, die finden im Prinzip jede Woche statt, und zwar ist das die Landespressekonferenz. Einmal im Landtag, einmal bei der Regierung in der Staatskanzlei. Die Landespressekonferenz ist eigentlich ein Verein, bestehend aus den Parlamentsjournalisten, also diejenigen, die über die Parlamentsarbeit im Saarland berichten. Diese Landespressekonferenz lädt sich jede Woche die Fraktionen des Landtags ein, damit die berichten, woran sie gerade arbeiten. Und die Landespressekonferenz lädt sich jede Woche ein Mitglied der Regierung ein. Und ich nehme euch mal mit auf so eine Landespressekonferenz, in dem Fall von der Bildungsministerin Christine Streichert-Kliveau, die uns erzählt hat, welche Schritte in Sachen Corona-Vorbereitung und Schule oder Kitas derzeit gerade durchgedacht werden. Üblicherweise beginnt so eine Pressekonferenz mit einem Eingangsstatement des jeweiligen Politikers bzw. Regierungsmitglieds und die erklären dann erst einmal, worum es geht. Nach dem Ende dieser Statements dürfen die Parlamentsjournalisten dann ihre Fragen an die Politiker richten. So läuft das auch jetzt. Wir hören das Eingangsstatement der Bildungsministerin Christine Streichert-Kliveau zum Thema: Wie fahren wir eigentlich Schule und Kindertagesstätten nach Corona wieder hoch?
Sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich sehr, dass wir heute hier zusammenkommen, zumal das letzte Mal, als ich zumindest hier an dem Tisch saß, der Anlass der Pressekonferenz ein eher schwieriger war für mich als Bildungsministerin, weil ich hier vor Ihnen sprechen durfte, um die Schließung der Schulen und Kitas in unserem Land zu verkünden. Diese Entscheidung war auch im Rückblick betrachtet aus meiner Sicht genau die richtige. Genauso richtig ist es jetzt aber auch, unsere Schulen und die Kitas vorsichtig und schrittweise wieder zu öffnen, weil wir auch merken, dass unsere Schulen und Kitas nicht nur gebraucht werden als Orte der Betreuung, sondern auch als Orte der Bildung extrem wichtig sind. Uns wird gerade noch mal allen sehr deutlich vor Augen geführt, wie wichtig Kitas und Schulen für unsere Gesellschaft sind, als Bildungseinrichtungen, für Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit, aber auch für die Betreuung unserer Kinder und für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute darüber sprechen können. Wir alle befinden uns in einer in der Geschichte unseres Landes nie dagewesenen Ausnahmesituation nach wie vor. Viele Entscheidungen treffen wir und wir müssen sie treffen zum allerersten Mal überhaupt. Das heißt, es gibt keine Blaupause und es gibt auch keine Erfahrungswerte für das, was wir jetzt alle gemeinsam erleben und auch tun müssen. Und unser Grundsatz lautet im Ministerium für Bildung und Kultur: Keiner Schülerin, keinem Schüler soll wegen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ein Nachteil entstehen. Wir sehen auch, dass die Belange von Kindern und Jugendlichen und Familien eine deutlich größere Rolle in unseren gesellschaftlichen und politischen Debatten spielen müssen. Auch das haben die letzten Tage der Diskussion gezeigt. Familien tragen unsere Gesellschaft mit durch die Krise und sie fangen derzeit auch enorm viel auf zu Hause. In der Krisendebatte ging dieser Aspekt teilweise etwas unter und ich finde es deshalb mehr als richtig und wichtig, dass auch durch die Gesellschaft selbst und die Medien die Belange der Familien, Eltern und Kinder wieder mehr in den Mittelpunkt gerückt sind, wo sie auch meines Erachtens hingehören. Klar ist, wir dürfen unsere Erfolge bei der Eindämmung der Pandemie nicht verspielen. Wir können die Lage aber inzwischen auch besser bewerten als noch vor 6 bis 8 Wochen, weil wir mehr über das Virus wissen. Und es geht jetzt darum, einen neuen verantwortungsvollen Umgang mit der Situation zu finden und auch ein Stück Normalität jenseits des Lockdowns zu erfahren. Wir haben es im Saarland geschafft, dass der Bildungserfolg weniger als in den meisten anderen Bundesländern vom sozialen Hintergrund der Schülerinnen und Schüler abhängt. Das war der Erfolg der letzten Jahre Bildungspolitik und auch diesen Erfolg dürfen wir jetzt nicht aufs Spiel setzen. Unsere Bildungseinrichtungen sind die Orte, an denen wir bestmögliche Bildungschancen für alle organisieren können. Hier fordert uns die Corona-Krise natürlich besonders heraus, weil sie wie ein Brennglas wirkt. Über eine geeignete technische Ausstattung, ich rede hier von Rechnern, Internet, Drucker und Arbeitsplätzen, die zur Verfügung stehen müssen, das ist die Voraussetzung dafür, dass gut von zu Hause gelernt werden kann. Nicht alle Familien können sich teure Technik leisten. Deshalb arbeiten wir auch mit Hochdruck daran, diese Schülerinnen mit geeigneten Endgeräten zu versorgen. Klar ist aber auch, dass das digital unterstützte Lernen von zu Hause auf Dauer kein Ersatz für Präsenzunterricht in der Schule sein kann, sondern eine Ergänzung. Wir können nicht vorhersehen, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt. Mein Ziel ist es aber, dass unsere Kinder und Jugendlichen so schnell es möglich ist, wieder in die Kitas und Schulen zurückkehren können. Für die Kitas haben wir uns mit dem Bund und den anderen Ländern im Rahmen der Jugend- und Familienministerkonferenz auf einen 4-Stufen-Plan geeinigt. Mit der stufenweisen Wiederöffnung unserer Schulen haben wir gestern am 4. Mai zunächst mit den Abschlussklassen begonnen. Und bis zum Sommer werden wir einen Wechsel von Lernen von zu Hause und Präsenzunterricht haben. Wann genau wir wieder einen ganz regulären Schulbetrieb haben werden, kann heute noch niemand sagen. Klar ist aber auch, dass wir den Weg dahin so gestalten wollen, dass wir kein Kind und keinen Jugendlichen auf der Strecke verlieren. Gestern, wie gesagt, mit dem 4. Mai ist der Plan zur Wiedereröffnung der Schulen gestartet. Ich habe in der vergangenen Woche und auch gestern mir selbst auch ein Bild an den Schulen gemacht, wie die Vorbereitungen auf die Wiedereröffnung gelaufen sind und wie der Schulstart vonstatten gegangen ist. Was ich gesehen habe, war vorbildlich. Die schrittweise Wiedereröffnung unserer Schulen hat funktioniert und die Rückmeldungen sind durchweg positiv. Die Wiedersehensfreude bei Schülerinnen und Schülern untereinander und das unabhängig vom Alter. Wir haben mit ganz jungen Kindern in der Grundschule sprechen dürfen, aber auch mit Schülerinnen und Schülern, die kurz vor ihrem Berufsabschluss stehen. Die Wiedersehensfreude war riesengroß und alle Beteiligten waren sich aber auch ihrer Verantwortung äußerst bewusst. Das heißt, sowohl die kleinen Schülerinnen und Schüler, bei denen man Zweifel hatte, ob sie sich an die Regeln halten können, haben gestern bewiesen, dass sie sehr wohl verstehen, was gerade in der Krise passiert, dass sie die Regeln im Umgang mit dem Tragen der Maske beherrschen, dass sie das Verhalten auf Distanz geübt haben und dass sie auch wissen, sich zu mäßigen im Umgang mit ihren Freundinnen und Freunden. Herzlichen Dank möchte ich deshalb an alle aussprechen, die diesen Start ermöglicht haben. Natürlich zunächst den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ministeriums, die in den letzten Tagen sehr viel Energie in die Formulierung eines Hygieneplans gesteckt haben. Aber dieser Plan ist in der Theorie nur so viel wert, wie er dann letztendlich auch vor Ort eine Grundlage sein kann. Und da haben Lehrerinnen und Lehrer geholfen. Das komplette Verwaltungspersonal der Schulen hat mit sehr viel Kreativität Wegepläne erstellt, hat die Schulräume entsprechend vorbereitet, hat die Sanitärräume auf Stand gebracht und auch die Schulträger haben in sehr kurzer Vorbereitungszeit alles möglich gemacht, dass dieser Start gut beginnen kann und somit auch unsere Lehrerinnen und Lehrer, aber auch die Schulsozialarbeiterinnen und alle Mitarbeiterinnen an Schule auch den ersten Schultag gebührend beginnen können. Die zweite Stufe wird am 11. März gezündet. Dort werden die Schülerinnen und Schüler des ersten Jahres der Hauptphase an Gymnasien, das ist die Klassenstufe 11, sowie an Gemeinschaftsschulen der Klassenstufe 12 folgen. Und ich bin mir sehr sicher, dass auch nächste Woche dieser Schritt sehr gut gelingen kann, weil sich Schulen auch mit den entsprechenden Vorbereitungen in dieser Woche sehr vertraut machen können und damit auch der nächste Schritt gelingt. Ein weiterer Schritt wird dann sein, die Erfahrungen und der letzten Wochen haben uns das alle gezeigt, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler ohne weitere Unterstützung von den Angeboten für das Lernen zu Hause profitieren können. Die KMK hat diesbezüglich auch einen Beschluss gefasst. Wir werden uns also auch den Schülerinnen und Schülern widmen, deren besondere pädagogische Förderung bereits vor der Schulschließung berücksichtigt wurde, wie zum Beispiel im Bereich der Sprachförderung, aber auch Schülerinnen und Schülern mit besonderen Förderbedarfen über alle Altersgruppen hinweg. Das heißt, wir werden ein Angebot machen, standortspezifisch. Schulen können sich hier gemeinsam mit uns auf den Weg machen, um Sprachförderbedarfe oder weitere besondere pädagogische Förderbedarfe an ihren Schulen zu berücksichtigen und auch diesen Schülerinnen und Schülern unabhängig vom Alter ein Lernangebot in Präsenzform zu machen. Darüber hinaus ist derzeit in der Diskussion, das wissen Sie, die Ausstattung mit digitalen Endgeräten. Wir konnten zunächst in einem sehr schnellen Schritt mit der Online-Schule Saarland in kürzester Zeit eine saarländische Bildungscloud ans Netz bringen, die sehr gut angenommen wurde von unseren Schulformen, und zwar allen, von der Grundschule bis zum beruflichen Bildungszentrum. Und jetzt geht es darum, bestmögliche Teilhabe für alle Schülerinnen und Schüler zu organisieren. Die Ausstattung mit digitalen Endgeräten spielt hierbei natürlich eine sehr wichtige Rolle. Und die Schulen im Saarland sollen in die Lage versetzt werden, weitere digitale Endgeräte für das Lernen von zu Hause zur Verfügung zu stellen. Dabei wollen wir auf die Strukturen der Schulbuchausleihe zurückgreifen. Wir wollen aber auch sehr spezifisch an die Standorte schauen und gucken, wo ist der Bedarf am größten. Wir werden dazu die Mittel nutzen, die uns der Bund zur Verfügung stellt und sind hier auch in enger Abstimmung mit den Schulträgern. Die Vereinbarung, dass die Mittel des Bundes auf die Länder übergehen im Rahmen des Digitalpaktes, steht hierbei auch kurz vor der Unterzeichnung. Das heißt, innerhalb der KMK sind wir da bereits viele Schritte gegangen. Besonders wichtig ist hier die Unterstützung für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die bisher über keinen Rechner, Laptop oder Tablet verfügen oder ein anderes Endgerät für das Lernen von zu Hause nutzen können, weil ihre Familien sich es nicht leisten können. Und die Kultusministerinnen und Kultusminister waren sich auch sehr schnell einig, dass die ursprünglich ins Auge gefassten 150 Euro bei weitem nicht ausreichen werden, sich ein digitales Endgerät zulegen zu können. Deswegen gehen wir den Schritt mit den Schulträgern gemeinsam im Rahmen des Digitalpaktes alle Möglichkeiten auszuschöpfen, diese Summe gegebenenfalls auch aufzustocken, um die Endgeräte in den Schulen anzuschaffen und dann dort über Leihverträge den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung zu stellen. Wir werden im Saarland die Bedingungen so gestalten, dass in dem Paket auch digitale Lerninhalte weiter ausgebaut werden können. Ich denke, wir sind jetzt an einer wesentlichen Stufe, wo wir auch gezielte Rückmeldungen kriegen von Eltern und Schülerinnen und Schülern, die uns sagen, dass die ersten Schritte sehr wichtig und richtig waren und wir jetzt auch schauen müssen, dass die Angebote solide laufen können, dass aber natürlich das Lernen von zu Hause jetzt nicht abrupt enden wird, sondern weitergeführt wird und es auch neue Formate geben muss, die das Lernen von zu Hause verbessern. Wir werden darauf achten, natürlich auch, dass wir für die Endgeräte auch sichere Internetverbindungen zur Verfügung stellen können. Das heißt, dort, wo kein WLAN-Verbindung zur Verfügung gestellt werden kann. Das heißt, auch hier wird der Digitalpakt noch mal eine bedeutende Rolle spielen. Wir haben darüber hinaus neben der Frage der Versorgung mit digitalen Endgeräten natürlich auch das Thema Leistungsbewertung in den Schulen, das aktuell eine Rolle spielt. Und das jetzt natürlich auch gerade Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrkräfte brennend interessiert, wie wir mit der Leistungsbewertung im laufenden Schuljahr umgehen werden. Vorab hierzu, niemand wird sitzen bleiben. Das ist eine Entscheidung, die das Saarland nicht nur alleine getroffen hat, sondern viele Bundesländer haben sich dieser Regelung angeschlossen. Das schließt aber nicht aus, dass es die Möglichkeit geben kann, die Klassenstufe freiwillig zu wiederholen. Da jetzt noch nicht für alle Jahrgangsstufen genau vorhersehbar ist, unter welchen Bedingungen der Präsenzunterricht wieder aufgenommen werden kann, unterscheiden wir zwei unterschiedliche Gruppen von Klassen bzw. Kursen. Zum einen die Gruppe derjenigen, für die der Präsenzunterricht spätestens am 11. Mai wieder aufgenommen wird, das wäre nächste Woche. Da ist die Gruppe auch sehr klar und die Klassen und Kurse derjenigen, für die der Präsenzunterricht erst nach dem 11. Mai aufgenommen wird und für die in diesem Schuljahr kein Präsenzunterricht möglicherweise mehr stattfinden kann. Auf eine Benotung der unter den außergewöhnlichen Umständen während der Schließung der Schulen erbrachten häuslichen Leistungen muss verzichtet werden, weil die Ausgangsbedingungen für die Schülerinnen und Schüler sehr, sehr unterschiedlich sind. Damit wollen wir auch vermeiden, dass den Schülerinnen und Schülern wegen ihrer unterschiedlichen familiären Hintergründe und Lernbedingungen Nachteile entstehen. Die nach dem Erlass zur Leistungsbewertung für ein Schuljahr vorgegebene Anzahl von kleinen und großen Leistungsnachweisen muss daher in diesem Jahr an allen Schulformen auch dann nicht mehr vollständig erbracht werden, wenn der Präsenzunterricht bis zum 11. Mai wieder aufgenommen wird. Wichtig ist, sämtliche Leistungsbewertungen sind mit pädagogischem Augenmaß und in angemessenem Umfang vorzunehmen. Und hier habe ich sehr großes Vertrauen auch in unsere Lehrkräfte, die ihre Aufgabe auch bisher sehr, sehr gut gemacht haben. Gegenstand der Leistungsnachweise können ausschließlich die im Präsenzunterricht in der Schule behandelten Themen und Inhalte sein. Bei der Bildung der Zeugnisnote ist das Ergebnis einer wertenden fachlichen pädagogischen Gesamtbeurteilung wichtig. Das heißt, hier kann nicht nur stur schematisch errechnet werden, das ist aber auch keine Neuheit, sondern das ist bereits bisher Gegenstand. Und das gilt natürlich in allen Schuljahren und im laufenden Schuljahr umso mehr. Die besonderen Herausforderungen in diesem Schulhalbjahr müssen bei der Festlegung der Jahreszeugnisnoten in besonderem Maße, im Zweifel zum Vorteil der einzelnen Schülerinnen und Schüler, berücksichtigt werden. die im ersten Halbjahr und in der Zeit des regulären Präsenzunterrichts, also bis zum 13. März des zweiten Halbjahres, erbrachten Leistungsnachweise reichen grundsätzlich aus, um Jahreszeugnisnoten zu bilden. Die Versetzungsentscheidungen werden auf der Grundlage der Noten im Jahreszeugnis getroffen, und werden die Versetzungsbedingungen nicht erfüllt, erfolgt eine Versetzung unter Berücksichtigung besonderer Umstände. Auch das gibt die derzeitige Rechtslage her. Wichtig ist hier, dass der persönliche Kontakt zwischen Eltern und Lehrkräften, aber auch Schülerinnen und Schülern genutzt wird. Sie können beraten, ob eine freiwillige Wiederholung der Klassenstufe möglicherweise sinnvoll wäre. Wichtig ist, falls eine Wiederholung der Klassenstufe gewünscht wird, werden die beschränkenden Regelungen zur Häufigkeit des Wiederholens und zur Verweildauer auch in der Oberstufe nicht angewendet. Auch hier gilt der Grundsatz: keine Nachteile. Selbstverständlich denken wir auch über eine Anpassung der Lehrpläne nach, aber wir haben auch hier keine Glaskugel. Wir wissen nicht, wie sich die Pandemie entwickeln wird. Und die Lehrplaninhalte und Kompetenzen, die wegen der besonderen Bedingungen im aktuellen Schuljahr nicht erarbeitet werden können, sollen im nächsten Schuljahr bearbeitet werden. Auch das ist notwendig, weil unsere Schulen sehr unterschiedlich die Schwerpunkte im laufenden Schuljahr setzen und die einzelnen Inhalte in den Lehrplänen auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten in ihren Lern- und Aufgabenprozessen einfließen ließen. Über die konkrete Umsetzung der Lehrpläne aller Jahrgangsstufen für das Schuljahr 2021 werden wir rechtzeitig vor Beginn des nächsten Schuljahres auch informieren. So viel zum Bereich der Schulen. Ich würde dann auch noch den Bereich Fahrplan zur Wiedereröffnung der Kitas ansprechen, wenn das in Ordnung ist. Die Bedürfnisse von Familien mit Kleinkindern sowie unseren Jüngsten selbst müssen natürlich auch stärker in den Vordergrund gerückt werden. Und je mehr wir auch den Lockdown im Wirtschaftsleben beenden, umso höher ist natürlich der Bedarf auch der Familien, wieder eine Betreuung und Bildungsangebote für ihre kleinsten Kinder zu erhalten. Familien dürfen nicht auf die Dauer Leidtragende der Corona-Krise werden. Klar ist, dass Kitas nicht nur für die Betreuung, sondern auch für die Entwicklung unserer Kinder sehr wichtig sind. Und mein Ziel ist es deshalb auch, dass wir so schnell es möglich ist und die Umstände es zulassen, zu einem geregelten, möglichst regulären Betrieb der Kindertageseinrichtung zurückkehren. Alle Kita-Kinder brauchen eine Perspektive, so wie das auch bei den Schülerinnen und Schülern der Fall ist, und noch möglichst vor den Sommerferien wieder in die Kita zurückkehren zu können. Im ersten Schritt sollen dabei die Kinder im Übergang zur Grundschule nochmal in den Fokus rücken. Das ist auch, wenn wir das Prinzip des Übergangs bei den Abschlussklassen, wie wir es an den Schulen haben, auch auf die Kita anwenden, dann ist es meines Erachtens sehr wichtig, dass diese Kinder sehr schnell in den Blick genommen werden. Unsere Kitas werden wir schrittweise wieder öffnen. Dazu gibt es einen zwischen den Ländern und dem Bund abgestimmten Vier-Stufen-Plan, den die JFMK, die Jugend- und Familienministerkonferenz, am 28. April festgelegt hat. Viele berufstätige Eltern brauchen dringend einen Betreuungsplatz für ihre Kinder. Deshalb bauen wir auch in dieser Phase jetzt die Notbetreuung deutlich aus. Und ich bin auch hier sehr froh, dass der Ministerrat meinen Vorschlägen gefolgt ist und das bereits seit dem 28. April umsetzt. Die Wiedereröffnung der Kitas im Saarland wird in vier Phasen erfolgen. Maßgeblich ist natürlich auch hier für den zeitlichen Ablauf die Entwicklung des Infektionsgeschehens. Die Phasen sind Phase 1, Aufbau einer Notbetreuung. Das haben wir erfolgreich hinter uns gebracht. Wir sind jetzt in der Phase 2, Ausweitung der Notbetreuung. In der Phase 3 wird eine eingeschränkte Rückkehr zum regulären Betrieb aufgenommen. Und Phase 4 ist sozusagen die Phase, in der wir über eine Rückkehr zum regulären Betrieb sprechen können. Unsere bisherigen Erfahrungen mit der Notbetreuung sind sehr, sehr gut. Wir haben mit Stand 30. April 1786 Schülerinnen und Schüler, die die Notbetreuung in Anspruch nehmen. Diese verteilen sich im schulischen Bereich wie folgt. Wir haben 1708 Grundschülerinnen und Grundschüler. Dort ist findet der größte Teil der Betreuung statt. 47 Schülerinnen und Schüler an den Förderschulen, 11 Schülerinnen und Schüler an den Gemeinschaftsschulen landesweit und 20 an den Gymnasien. Das zeigt auch, dass der größte Bedarf der Eltern im Bereich der Grundschulen, gefolgt von den Förderschulen, besteht. Die Kita-Notbetreuung an unseren Kitas umfasst derzeit 3.783 Kinder, die dort das Angebot annehmen. Und die Anträge auf Notbetreuung finden auch in diesem Bereich sehr starken Zuspruch. Das heißt, die örtliche Jugendhilfe, die Landkreise beantworten diese Anträge derzeit sehr intensiv. Insbesondere Alleinerziehende und Familien, bei denen beide Elternteile in Vollzeit arbeiten, haben wir jetzt in dieser Phase in den Blick genommen, weil wir dort auch feststellen, dass sie zunehmend Probleme haben, Kinderbetreuung und Berufstätigkeit miteinander vereinbaren zu können und dass dort auch sehr dringend Entlastung geboten ist. Außerdem haben wir in diesem Schritt der Öffnung der Notbetreuung auch die Kinder in den Blick genommen, die in prekären Verhältnissen leben und unter der Situation zu Hause auch leiden. Die Notbetreuung muss deshalb auch Kindern zugänglich sein, für die die Jugendhilfe oder die Einrichtungsleitungen der Kitas und Schulen eine Teilnahme an der Notbetreuung empfehlen. Bisher war die zulässige Zahl in der Notbetreuung der zu betreuenden Kinder auf maximal 15 pro Einrichtung festgelegt, in drei Gruppen mit maximal je 5 Kindern. Künftig können in den Einrichtungen bei Bedarf so viele Notbetreuungsgruppen eingerichtet werden, wie es der Betriebserlaubnis der Einrichtung entspricht. Das heißt, abhängig von der regulären Gruppenzahl, die eine Kita hat, können auch entsprechend Notbetreuungsgruppen eingerichtet werden. Damit hätten wir in diesem Schritt für rund ein Drittel der normalerweise im Saarland zu betreuenden Kinder auch einen Betreuungsplatz. Im nächsten Schritt, weil ich sage Ihnen, dieser Schritt wird mit Sicherheit sehr intensiv in Anspruch genommen, müssen wir in einem nächsten Schritt prüfen, wie wir die maximale Gruppengröße von 5 auf 10 Kinder an den Kitas schrittweise erweitern können, um den zunehmenden Bedarf der Eltern auch entsprechen zu können. Und auch hier möchte ich noch mal sagen, weil das auch teilweise sehr intensiv auch von Elternseite nachgefragt wird, um einen Notbetreuungsplatz zu bekommen, ist es ausschlaggebend, dass berufstätige Eltern den Bedarf glaubhaft machen können, weil sie über keine anderweitige Betreuungsmöglichkeit verfügen. Auch Alleinerziehende haben Anspruch auf Notbetreuung für ihre Kinder, unabhängig davon, ob sie berufstätig sind. Und Familien, in denen beide Elternteile in Vollzeit oder vollzeitnah arbeiten, haben das ebenfalls. Dies gilt natürlich immer im Rahmen der zur Verfügung stehenden Kapazitäten. Deswegen sind wir da auch in einem sehr engen Austausch mit unseren Kindertageseinrichtungen wie auch der Jugendhilfe, um zu sehen, wie sich der Bedarf auch in den kommenden Tagen und Wochen weiterentwickelt. In den Schulen wird die Notbetreuung parallel zur schrittweisen Wiederaufnahme des Schulbetriebs auch ausgeweitet. Hier werden zurzeit die Möglichkeiten unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Räume und des zur Verfügung stehenden Personals ebenfalls geprüft. Da ich ja eben auch darauf hingewiesen habe, dass im schulischen Bereich die Notbetreuung insbesondere sehr intensiv an den Grundschulen in Anspruch genommen wird, zeigt das auch, dass das der Bereich ist, wo wir auch genau nochmal hinschauen müssen, da je mehr Schülerinnen und Schüler in den normalen, regulären Grundschulbetrieb aufgenommen werden können, natürlich auch die Kapazitätsfrage an den Grundschulen sich nochmal neu stellt. Das heißt, auch hier werden wir über Gruppengrößen nochmal sprechen müssen an den Grundschulen.
Und damit ist das Eingangsstatement der Ministerin dann auch beendet und wir gehen in die Fragerunde über. In dieser Fragerunde habe ich die Ministerin gefragt, wie denn das digitale Angebot der Schulen einheitlich werden soll. Wann wird das Portal Online Schule Saarland endlich verpflichtend für alle und warum dauert es so lange, bis es überhaupt dazu kommt?
Unser Engagement im Ministerium konzentriert sich auf diese Plattform. Wir haben aber auch bei der Schließung der Schulen sehr deutlich gemacht, damit die Dinge auch in Bewegung kommen können und die Schulen ja vor einer gänzlich neuen Situation standen, jetzt nicht von Anfang an gesagt, bitte sucht euch jetzt nur noch diese Plattform, sondern nutzt erst auch mal die Kommunikationskanäle, die ihr habt mit den Schülerinnen und Schülern, wie auch Eltern, um überhaupt die Arbeit auch ins Rollen zu bringen. Und natürlich sind wir jetzt mit der schrittweise Wiederöffnung auch in einer Situation, dass Lehrkräfte dann auch beides abwickeln müssen. Also einerseits ein Präsenzangebot machen zu müssen, aber auch für einen Teil der Schülerinnen und Schüler nach wie vor ein digitales Angebot. Und ich glaube, wir müssen auch ein Stück weit auf Lehrkräfte vertrauen, dass sie in dem Moment auch den richtigen Zugang für die Schülerinnen und Schüler wählen. Und der ist auf den ersten Blick im Moment sehr divers. Das heißt, wir haben der Nutzung von WhatsApp-Gruppen, in denen man Schülerinnen und Schüler erreicht, die auch teilweise nur über ihr Smartphone erreichbar sind, bis hin zur Nutzung der Lernplattform, ein sehr breites Feld, das wir langsam auch in Richtung unserer Lernplattform kanalisieren wollen. Aber es muss eben auch handelbar sein. Das heißt, langfristig, wenn ich jetzt auch an das nächste Schuljahr denke, sollten die Bestrebungen auch dahin gehen, eine Lernplattform zu nutzen, auf der sich auch alle unsere Angebote, im Übrigen auch die von unseren Partnern, Wir nutzen zum Beispiel oder stellen auf dieser Lernplattform auch Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zum Beispiel zur Verfügung oder auch anderer Portale, die man gut nutzen kann. Und das machen wir natürlich nur auf unserer Lernplattform logischerweise. Wir wissen aber auch, dass einzelne Lernplattformen auch von anderen Anbietern an den Schulen derzeit eingesetzt werden. Und ich finde, das ist auch in der jetzigen Phase legitim, das zu machen, weil die Lehrkräfte auch den Umgang mit diesen Plattformen kennen. Aber insgesamt haben wir doch einen sehr hohen Anteil an Schulen, die unsere Lernplattform inzwischen nutzen.
In dieser Pressekonferenz war auch erklärt worden, dass die Schule wieder losgeht und nachdem die ersten Abgangsklassen wieder unterrichtet wurden, sollten ja auch weitere Schüler wieder in die Schule gehen. Meine Frage war, welche Schüler gehen eigentlich ab dem 11. Mai wieder zum Unterricht?
Ab dem 11. Mai kommen die Schülerinnen und Schüler, die in der Qualifizierungsphase des Abiturs sind, das heißt die Klassenstufen 11 der Gymnasien und Klassenstufen 12 der Gemeinschaftsschulen, und die werden im vollen Umfang beschult, weil dort natürlich jetzt auch relevant ist, der Lernstoff, den die Schülerinnen und Schüler dort erlangen, ist relevant für das Abitur, das im nächsten Jahr stattfindet. Deswegen haben wir dort keinen Schichtbetrieb vorgesehen, sondern ein reguläres Unterrichtsangebot.
Daraufhin gab es natürlich die Nachfrage, ob das denn mit dem Platzangebot innerhalb der Schule überhaupt gelingen kann. Denn schließlich sind ja die Abgangsklassen schon drin in den Unterrichtsräumen. Ist denn da eigentlich noch Platz für weitere Schüler?
Gut, also das wird, ich glaube, auch dieser Schritt wird uns noch gut gelingen. Natürlich ist insbesondere an den Schulen, die auf das Abitur vorbereiten, Gymnasien wie auch Gemeinschaftsschulen, an denen die konkreten Abiturprüfungen dann ab dem 20. Mai stattfinden, natürlich auch der Fokus auf die Abiturvorbereitung gegeben. Das findet sonst auch in den Jahren davor immer alles parallel zum Schulgeschehen statt. Aber auch hier haben wir andere Hygienemaßnahmen und Vorschriften. Und das setzt natürlich auch die Schulen in der Vorbereitung und Organisation unter Druck. Deswegen muss man das auch meines Erachtens gut begleiten und im Blick haben und klare Vorgaben machen, wie das abzulaufen hat, damit das alles auch gelingen kann. Aber ich glaube, wir können in dieser Phase tatsächlich auch nicht davon sprechen, dass jeder Schritt, der jetzt gegangen ist, ein leichter ist, sondern es ist tatsächlich jeweils ein ganz neuer Schritt. Und wir müssen uns dann auch im engen Austausch mit den Schulleitungen angucken, wie der gelingt und wie das klappt. Die Rückmeldung ist schon so, auch aus den Gymnasien, dass das jetzt nochmal ein neuralgischer Punkt sein wird, weil wir dort sehr viele Prüflinge haben. Es gilt aber auch mit Blick auf die Gemeinschaftsschulen, die ja auch ihr Prüfungsgeschehen umsetzen müssen, dass das nochmal ein sehr spannender Punkt sein wird, zu bewerten, ob all die Vorgaben, die wir machen, auch funktionieren, ob das handelbar ist organisatorisch. Etwas durchatmen kann dann kommen, wenn diese Schülerinnen und Schüler dann die Schule nach den schriftlichen Prüfungen erstmal verlassen. Dann kommen nochmal natürlich die mündlichen Prüfungen und ein Teil der fachpraktischen Prüfungen. Aber dann haben wir natürlich von der Quantität der oder von der Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit nicht mehr so vielen erstmal zu rechnen. Dann sind die weg und dann kann auch hier nochmal ein neuer Schritt erfolgen.
Meine letzte Frage in dieser Pressekonferenz hat sich dann mit dem Thema Abstandsregel befasst. Ist es überhaupt möglich, langfristig, wenn Corona uns möglicherweise noch länger erhalten bleibt, eine Abstandsregel eigentlich einzuhalten? Oder müsste der Schulbetrieb dann komplett umgestellt werden?
Also ich glaube, das ist wirklich eine der zentralen Fragen. Was heißt das Thema soziale Distanz, Abstandsgebot für unsere Schulen? Natürlich entscheiden wir im Moment innerhalb der KMK in sehr, sehr kurzen Abständen, was auch zunehmend natürlich bei Eltern die Frage aufwirft, was heißt das denn für mich bis zu den Sommerferien und wie sieht es denn eigentlich mit dem Schulstart nächstes Jahr aus? Wird mein Kind eingeschult, ist eine der meistgestelltesten Fragen derzeit. Und ich kann da auch nur sagen, ich arbeite daran, dass das so ist. Aber an der Stelle kann ich dieses Thema nicht alleine beantworten, weil wir da natürlich auch die Expertise der Gesundheitsseite unbedingt brauchen. Das Abstandsgebot, das uns alle ja derzeit in unserem Handeln beeinflusst, ist ja eines, das nicht nur für die Schule gilt, sondern auch in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen im Moment die zentrale Größe ist. Und ich will sagen, im schulischen Bereich kommt noch ein wesentlicher Punkt hinzu. Wir haben auch in Deutschland durch die sehr frühe Schulschließung wenig Aussagen darüber, und das bestätigt das RKI ja auch immer wieder, wenig Aussagen darüber, wie stark sich die Schulschließung jetzt auf die Dämpfung des Infektionsgeschehens ausgewirkt hat. Wir haben eine Reihe von internationalen Studien, die uns derzeit etwas darüber sagen, wie stark Kinder von dem Virus betroffen sind oder eben gerade auch nicht. Das heißt, sie zeigen keine Symptome. Wir wissen aber auch nicht, wie sich dieses Nicht-Symptome zeigen, dann auch konkret auf das Infektionsgeschehen auswirkt. Und bisher ist es so, dass das RKI die Position vertritt, dass diese Studien, die es gibt, von ihrem Design, das ist gerade heute Morgen nochmal in der Pressekonferenz auch gesagt worden, zweifelhaft sind in Teilen, sodass die Ergebnisse, die wir dort haben, nicht übertragbar sind. Und es gibt ja auch eine Reihe von, also es gab kürzlich auch eine Studie von Professor Drosten aus Berlin, der sich angeschaut hat, wie das Infektionsgeschehen bei den Kindern ist. Aber das sind sehr, sehr kleine Fallgruppen, die dort im Moment analysiert werden. Das heißt, im Grunde genommen habe ich auch die Erwartung an die Wissenschaftsseite, dass sie uns auch mit validen Ergebnissen versorgt, weil wir sind, glaube ich, allen, und da rede ich insbesondere von den Familien, auch eine Antwort schuldig, warum wir das alles tun. Und wenn der Nachweis erbracht wird, dass die Schulschließungen keine konkrete Auswirkung auf das Infektionsgeschehen haben, dann müssen wir uns natürlich ernsthafte Fragen auch stellen. Also deswegen ist es im Moment auch sehr wichtig, jeden Schritt, den man gehen darf, und der auch vertretbar ist, zu gehen. Obgleich ich auch weiß, und das ist im Moment auch die Rückmeldung, die bei mir ankommt, die Gesellschaft mitunter gespalten ist in dieser Frage. Also von den betroffenen Familien, die sehr dringend auch einen Rückkehrwunsch an Kita und Schule haben, bis hin zu denen, die auch Ängste damit verbinden, weil sie sagen, in unserer Familie gibt es vulnerable Gruppen, die teilweise im Haushalt gemeinsam mit uns leben. Und da ist eben unklar, was heißt das denn dann für mein Kind, für die Großmutter, Tante, wie auch immer, wer dort in der Familie dann auch mit betroffen ist. Ich glaube, wir gehen da jetzt einen sehr verantwortungsbewussten Weg. Das heißt, gerade für die Familien, die Ängste haben und wo wir von vulnerablen Familienangehörigen sprechen, denen machen wir ein sehr, sehr offenes Angebot und sagen, das Kind wird weiter zu Hause mit Lernmaterialien versorgt. Aber auf Dauer ist das ein echtes Thema. Und ich sehe jetzt auch nicht, wie wir auf die Schnelle mal eben alle unsere Schulgebäude so weit ausbauen können, dass wir nach den Sommerferien genügend Unterrichtsräume haben, um in kleineren Lerngruppen zu arbeiten, geschweige denn, dass wir die Lehrerinnen und Lehrer dafür auch hätten. Das ist definitiv eine der Kernfragen in der Beschulung, auch auf die nächsten Monate hingesehen. Und wenn ich das vielleicht abschließen darf, und das wird nur gehen, wenn wir das auch innerhalb der KMK gemeinsam beschließen. Also ich kann mir nur schlecht vorstellen, dass ein Bundesland jetzt einseitig entscheidet, wir reduzieren dieses Abstandsgebot auf die normale Größe und alle anderen müssen dann hinterherziehen, sondern es wird nur gehen, wenn wir das innerhalb der KMK mit der Gesundheitsseite auch gemeinsam beschließen.
Corona wird unsere Routinen noch lange beeinflussen. Viele müssen völlig neue Lösungen erdenken für Fragen, die es heute noch gar nicht gibt. Das genau ist das Problem, vor das uns dieses Virus alle stellt und das wir alle gemeinsam lösen müssen. Allerdings ist auch zu erkennen, dass die Bevölkerung im Land endlich zurückkehren will zu den alten Routinen. Und eine Wahrheit mag vielleicht sein, dass es diese alten Routinen so nicht mehr gibt.
Der Radio Salü Podcast. Das bewegt das Saarland. Mit Jörg Hector. Alle Podcast-Folgen immer und überall zum Nachhören. Immer und überall, wo es Podcasts gibt.